gehe mal davon aus, dass die meisten von euch den Ausdruck "das Hopfen und Malz verloren" kennen. Dass ihr wisst, was damit zum Ausdruck gebracht werden soll. Der Ausdruck kommt, wie ihr euch vorstellen könnt, vom Bierbrauen. Und es ist so gewesen, dass früher in alten Zeiten auch die normale Hausfrau Bier gebraut hat, selber oft für den alltäglichen Gebrauch. Und wenn dieser Brauversuch dann nicht funktioniert hat, dann hat man halt gesagt, da ist Hopfen und Malz verloren. Das heißt, dieses Bier, was gebraut worden ist, hat nicht geschmeckt. Und da gab es auch keine Chance mehr, das zu verbessern, das wieder hinzukriegen. Und die teuren Zutaten, der Hopfen und der Malz, die waren halt verloren. Wir kennen den Ausdruck auch heutzutage dafür, dass halt bei einem Menschen alle Mühen vergeblich sind, dass man mit dem machen kann, was man will, gut zureden oder versuchen, was beizubringen, aber es funktioniert einfach nicht. Keine Verbesserung in Sicht, die Lage ändert sich nicht zum Positiven. Und vor euch steht einer, der auch so ein hoffnungsloser Fall gewesen ist, vor allen Dingen im Englischen in der Schule, wo dann irgendwann auch mal auf der Realschule die Lehrerin am Elternsprechtag gesagt hat, das ist sowieso sinnlos bei dem, das wird sich nicht verbessern. Ich habe dann mal Nachhilfe genommen, da ist es dann für ein Jahr besser geworden, aber grundsätzlich hat sie schon recht gehabt. Und heute in der Predigt, der Bodo hat den Einstieg darüber gemacht, auf Gott zu hören. Das kommt auch drin vor, das ist wichtig. Möchte ich auf Lebenswege schauen. Wir alle haben unseren Lebensweg. Bei dem einen von euch ist er schon länger, über 90 Jahre, andere leben noch nicht so lange. Und ich habe mir 4 Lebenswege angeschaut, wo ich mit euch in dieser Predigt drauf eingehen möchte, um zu zeigen, dass durch Gottes Reden und durch Gottes Handeln es keine hoffnungslosen Fälle gibt für Gott. Kein Mensch ist für Gott ein hoffnungsloser Fall. Und das unterscheidet Gottes Einschätzung von jedem einzelnen Menschen, glaube ich, dann doch schon groß von uns. Weil wenn wir ehrlich sind, den Gedanken hoffnungsloser Fall, fällt uns leichter, den zu denken über Menschen, über Situationen. Und da ist Gott ganz anders. Auf der nächsten Folie, die der Marc einblenden kann, sehen wir ein paar von den Personen anhand des Lebensweges, ich euch aufzeigen möchte, dass es keinen hoffnungslosen Fall gibt. Ich möchte mit euch nachdenken über einen König aus dem Alten Testament, über den Manasse, dann über einen Künstler mit Namen Domenico Feti, über eine Zigeunerin mit dem Namen Pepita und über Graf Zinzendorf. Die seht ihr teilweise hier vorne. Das Bild mit dem Fragezeichen könnt ihr auf euch selber beziehen oder auch auf diesen Maler, weil von dem Maler gibt es im Internet kein Selbstporträt, kein Selbstbildnis, deshalb kann ich euch da nichts zeigen. Und das Bild mit der Frau in dem roten Kleid ist auch nur ein Beispielbild, aber dazu nachher mehr. Auf Gott hören. In Hiob 33 gibt es einen Vers, vielmehr redet Gott einmal und zweimal oder auf die eine oder andere Weise, man achtet nur nicht darauf. Jeder von uns hat seine Lebensgeschichte. Und bei genauem Hinsehen und Überlegen werdet ihr feststellen, dass in eurem Leben, in meinem Leben, es Kreuzungspunkte mit dem Reden Gottes gibt. Kreuzungspunkte mit einer Begegnung mit Gott. Gott macht auf sich aufmerksam. Und das nicht nur bei mir oder bei dir, sondern Gott will bei jedem Menschen Aufmerksamkeit erregen. Sei es durch die Schöpfung, die uns umgibt, sei es durch die Bibel, die er uns offenbart hat, sei es in Lebenskrisen, an Punkten im Leben, wo man vielleicht in Not gerät oder wo es einem besonders gut geht. Gott ist es wichtig, dass wir auf ihn aufmerksam werden. Und er will uns in die Lage versetzen, auf sein Reden zu hören. Und wie das in Hiob ausgedrückt wird, geschieht das einmal, zweimal, auf verschiedene Weise, mehrmals bei jedem Einzelnen. Und jeder von uns heute Morgen, der hier ist, ist doch auch deshalb hier, weil er in irgendeiner gearteten Beziehung zu Jesus steht. So will ich es mal ausdrücken. Ihr alle habt von Jesus gehört. Ihr alle seid, sei es durch Familie, sei es durch Jugendkreise, sei es durch Freunde, sei es was weiß ich wodurch, auf Jesus Christus aufmerksam geworden. Und deshalb seid ihr heute Morgen hier. Und eure Beziehung zu Jesus, ich weiß nicht, an welchem Punkt ihr da gerade auf eurem Lebensweg steht. Seid ihr Nachfolger? Seid ihr Jünger? Bist du mehr am Zweifeln im Moment? Stehst du dem Ganzen vielleicht doch gleichgültig gegenüber? Wie sieht's aus? Nimm diese Frage mit in diese Predigt und mach dir bewusst, dass du heute Morgen hier bist, weil Gott in deinem Leben schon gewirkt hat und auf sich aufmerksam gemacht hat. Wir wollen anfangen, in das Leben von König Manasse hineinzuschauen. Kennst du die Geschichte von diesem König? Diejenigen unter euch, die die Sonntagsschule, die Jungscha, Jugend durchlaufen haben, habt ihr in dieser Zeit was von diesem König gehört? Könnt ihr euch daran erinnern? Oder in Predigten? Man hört viel von König David. Man denkt nach über das, was er mit Gott erlebt hat, was Gott in seinem Leben getan hat. Man hört viel über die Propheten, über Samuel oder über Mose, die ganzen Glaubenshelden der Bibel. Aber über König Manasse hört man wenig bis gar nichts. Das hat auch irgendwo seinen tieferen guten Grund, dass man wenig von diesem König hört. Und das war begründet oder ist begründet in seinem Charakter und in seinen gottlosen Taten, die uns die Bibel über ihn berichten. Und das ist, so denkt man oft, nichts für Sonntagsschule, für Kinder. Da gibt es bessere, schönere Geschichten, mit denen man sich beschäftigen kann. In 2. Chronik 33, Vers 1 heißt es, Manasse war 12 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 55 Jahre lang in Jerusalem. Und in 2. Chronik 33, Vers 20, und Manasse legte sich zu seinen Vätern, und man begrub ihn in seinem Haus, und sein Sohn Amnon wurde König an seiner Stelle. Diese beiden Verse sind irgendwo die Klammer um das Leben von Manasse. Und wir haben einmal im 2. Buch Könige und dann im 2. Chroniker zwei Kapitel, die ziemlich identisch sind und uns das Leben von Manasse berichten. Es ist interessant, dass dieser König mit 55 Jahren die längste Regierungszeit hatte von allen israelischen Königen. Und ich habe so gedacht, wo ich diese beiden Verse gesehen habe und dann gelesen habe, was zwischen diesen beiden Versen in dem Leben dieses Königs passiert ist, habe ich so dran gedacht an einige Urlaube, wo Hanna und ich in Schottland unterwegs waren und dann alte Kirchen angesehen haben oder auch alte Klosterruinen, wo dann meistens immer noch so ein Friedhof zu besichtigen war, so ein alter Friedhof. Und auf Grabsteinen findet man ja in der Regel, gerade auch bei uns in Deutschland, den Namen und dann vielleicht noch zwei Jahreszahlen, Geburtsdatum und Todesdatum. Und dazwischen ist so ein Bindestrich, der das miteinander verbindet, wo wir aber überhaupt keine Informationen über den Lebensweg dieser Person eigentlich finden. In anderen Ländern ist es teilweise anders. In südeuropäischen Ländern ist es oft so, dass auf Grabsteinen Bilder des Verstorbenen drauf sind, so hat man noch ein Gesicht vor Augen, wenn man vor einem Grabstein steht. Und in Schottland oder in England ist es so, dass auf den Grabstein, gerade auf den Älteren, noch viel eingemeißelt ist zu dem Leben der Person, wo er vielleicht gestorben ist, die Kinder und all das, wann sie geboren wurden, vielleicht auch noch, was er beruflich gemacht hat, welche Stellung er innerhalb eines Dorfes hatte. Man bekommt irgendwo einen mehr Eindruck, als wenn da jetzt nur zwei Jahreszahlen stehen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir sehen, was diesem Manasse geschehen ist, was sein Leben ausgemacht hat. Und ein Kommentator nannte das Leben dieses König Manasse ein Rätsel der biblischen Geschichte. Und warum er das so genannt hat, möchte ich euch ein Stück weit heute Morgen aufzeigen. Manasse war der Sohn des berühmten Königs Hiskia. Und dieser Vater war sehr gottesfürchtig, hat Gott groß vertraut, hat viel mit Gott erlebt, Gottes Handeln erlebt. Und Manasse muss wohl so um die 7 Jahre alt gewesen sein, als sein Vater Hiskia geheilt wurde von Gott, von dieser Krankheit, die eigentlich zum Tode führen sollte, und das Wunder an der Sonnenuhr geschah. Ich denke, die meisten von euch kennen diese Geschichte, wo der Zeiger an der Sonnenuhr zurückgeht. Und Manasse war etwa 8 Jahre alt, als Gott das assyrische Heer mit 185.000 Soldaten durch ein Wunder geschlagen hat. Es ist damals so gewesen, dass so mit 10, 12 Jahren der Sohn vom Vater dann mit in die Regierung reingeholt wurde. Das heißt, man geht davon aus, dass Manasse so mit 12 Jahren quasi zweiter König wurde in Juda und dann 10 Jahre mit seinem Vater zusammen regiert hat. Und das Rätsel der biblischen Geschichte ist ein Stück weit darin begründet, warum dieser Manasse, der diesen gottesfürchtigen Vater hatte, der diese Wunder auch erlebt hat als Kind, der seinen Vater als Vorbild hatte, so gottlos wurde in seinem Handeln. Er hat das Wirken Gottes selbst erlebt, beobachten können, aber das scheint keinen wirklichen positiven Einfluss auf sein späteres Leben ausgelöst zu haben. Das hat keinen Eindruck in seinem Herzen hinterlassen, warum auch immer. Das wird uns in der Bibel nicht erklärt, aber wenn ihr zu Hause 2. Chronik 33 zum Beispiel durchlesen würdet, dann wird aufgezeigt, was dieser Manasse alles zu verantworten hatte. Da stellt sich auch für mich die Frage und auch für euch, beeinflusst uns das, was wir von Gott wissen, das, was wir mit Gott erlebt haben, das, was wir mit Jesus erleben, in unseren täglichen Entscheidungen, in unserer Sicht auf unser Leben? Beeinflusst uns das? Hat das einen Eindruck in unseren Herzen, so dass wir davon auch zehren können? Bei Manasse ist das nicht der Fall gewesen. Seine Kindheitserinnerungen, Erfahrungen haben sich wohl verflüchtigt. Ich will uns mal eine Liste vorlesen, die ich mir rausgeschrieben habe, von dem, was er alles getan hat als König. Er verunreinigte den Tempel und die Stadt Jerusalem, indem er viele Götzenbilder hat aufstellen lassen. Er führte einen abscheulichen Brauch wieder ein, nämlich den Brauch der Kinderopfer. Und der Bibeltext über ihn sagt ganz klar aus, dass er auch zumindest einen seiner Söhne wohl selber geopfert hat. In 2. Könige 11, Vers 16 steht über 2. Könige 21, Vers 16 steht über ihn, dass er ein Mörder war. Der Bibeltext sagt, ein unersetzlicher Mörder. Und dass er das Volk verführte. Er verführte das Volk zur Sünde. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir über Israel nachdenken im Alten Testament, dann hatte Gott dieses Volk erwählt, um ein Zeichen zu setzen für die Völker ringsumher. Er wollte, dass das Volk Israel ein Zeugnis, ein Hinweis auf den lebendigen Gott darstellte. Es sollte sich herausheben von den Völkern ringsumher. Und die Könige der Juden waren auch dafür verantwortlich, nicht nur die Priester, als gutes Vorbild dem Volk voranzugehen und es anzuleiten, den Herrn zu verehren und dem Herrn nachzufolgen. Das ist ein Stück weit so wie bei uns als Gemeinde. Auch wir sollen doch Zeugnis sein, wir sollen Licht sein und auf Jesus hinweisen. Gerade in dieser verrückten Zeit, in der wir leben, wo es um Ängste geht, wo es um Zukunftsfragen geht, wo man wieder über Kriege nachdenkt, über Seuchen, über Krankheiten, sollen wir als Gemeinde aufzeigen, dass Jesus das letzte Wort hat, dass Jesus der ist, der alles ändern kann, der Frieden schenken kann, der einfach da ist. Und an diesem Punkt ist Manasse kläglich gescheitert. Er hat das genaue Gegenteil gemacht. Und in der jüdischen Tradition geht man davon aus, dass auch Manasse der König gewesen ist, der veranlasst hat, den Propheten Jesaja zu töten. In Hebräer 11, Vers 37 gibt es einen Hinweis darauf, dass er vielleicht sogar dann als Todesstrafe zersägt worden ist. Blutige Geschichte, deshalb nichts für die Sonntagsschule bis hierhin. Und bei Manasse ist es so, er hat 55 Jahre regiert und Gott hat immer wieder in dieser Zeit seinen Lebensweg gekreuzt. Er hat zu ihm geredet, er hat auf sich aufmerksam gemacht durch Propheten, die er berufen hat, die er zu ihm geschickt hat. Aber Manasse weigerte sich, auf Gott zu hören. Jahrelang weigerte er sich. Und Gott hat dann irgendwann ja gesagt, okay, das hat Konsequenzen. Ich will uns eben einfach das, was ich hier zusammengefasst habe, aus dem Bibeltext heraus nochmal vorlesen. 2. Chroniker 33, 4 bis 6. Er erbaute sogar Altäre im Tempel des Herrn, von dem der Herr doch gesagt hatte, in Jerusalem soll mein Name für alle Zeiten wohnen. Und zwar erbaute er dem ganzen Sternenheer des Himmels Altäre in den beiden Vorhöfen, beim Tempel des Herrn. Ja, er ließ sogar seine eigenen Söhne im Tal Ben-Himmon als Brandopfer brennen, trieb Zauberei, Wahrsagerei und geheime Künste und bestellte Totenbeschwörer und Zeichendeuter. Er tat vieles, was dem Herrn missfiel, und ihn zum Zorn zu reizen. Also er hat das nach dem Bibeltext sogar bewusst gemacht. Er wollte Gott reizen mit dem, was er getan hat. Und auf der anderen Seite sein Vater, der Gott gefallen wollte, der das Volk in die Nachfolge führen wollte, der das Volk anleiten wollte. Also man kann über Manasse sagen, nach dem, was wir gehört haben, er ist ein wirklicher Feind Gottes gewesen, ein hoffnungsloser Fall. Und wenn man die Parallelstellen in 2. König 21 liest, dann ist eigentlich das auch, was als Strich unter seinem Leben steht, wenn man da aufhört, sich mit dieser Person zu beschäftigen. Wenn man dann aber ins 2. Chronikerbuch hineinschaut und da liest, dann fällt auf, dass das Leben von Manasse aber nicht so geendet ist. In dieser gottlosen Position, in dieser Ablehnung Gott gegenüber, in der Position, dass er sogar Gott gereizt hat. Gott kündigt dann in 2. Chronik 33 Gericht an. Er begründet dieses Gericht darin, weil Manasse das Volk von Gott weggeführt hat. Er begründet die spätere Zerstörung von Jerusalem und das Wegführen des Volkes in dieser Sündhaftigkeit von Manasse. Ihr könnt es nachlesen, wie gesagt, in 2. Chronik 33. Aber dann kommt zum Wendepunkt im Leben von Manasse. Manasse wird von den Assyrern, die ja von Gott zur Zeit von Jona noch verschont geblieben sind, weggeführt. Er wird gefangen genommen, wird in Schande nach Babylon geführt, in Ketten gelegt und gefangen genommen. Und da sagt der Bibeltext dann Folgendes. Vers 12 in Kapitel 33, 2. Chronik. Als er nun in Not war, flehte er den Herrn, seinen Gott, an und demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter. Und als er zu ihm betete, ließ sich Gott von ihm erbitten, so dass er sein Flehen erhörte und ihn wieder nach Jerusalem zu seinem Königreich brachte. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. In anderen Übersetzungen, dass der Herr der wahre Gott ist. Also all das, was Gott durch Propheten, durch Zureden, durch die Erziehung, durch seinen Vater Hiskia bei Manasse nicht geschafft hat, das wird bei Manasse durch seine Gefangenschaft und durch seine Not und durch seine Demütigung erreicht. Nämlich das Hinwenden an Gott, das Beten zu Gott, das Hoffen auf Gott. Und die Bibel berichtet uns dann ganz eindrücklich in wenigen Versen, dass diese Buße und diese Umkehr, die Manasse erlebt hat, wirklich dann auch Taten des Glaubens nach sich ziehen. Manasse tat in der Folgezeit alles dafür, um das, was er verbockt hatte, was er, um Gott zu reizen und zu provozieren, getan hatte, rückgängig zu machen. Er tat alles dafür, die Altäre einreißen zu lassen und das Volk wieder zum wahren Gottesdienst im Tempel anzuleiten. Und daran sehen wir, dass es bei Gott keinen hoffnungslosen Fall gibt. Dass Gott sogar in der Lage ist, zu einem der gottlosesten Könige der israelischen Geschichte durchzudringen, ihn zu erreichen, den Lebensweg so zu kreuzen, dass Manasse nicht nur aufmerksam wird, sondern dass sich sein Leben nachhaltig ändert. Und in der jüdischen Tradition ist es so, dass dieser König Manasse und seine Umkehr zu Gott als eine der größten Ermutigungen für reumütige Sünder gesehen wird. So drückt es ein Kommentar aus. Also Manasse ist ein Paradebeispiel dafür, dass ein Mensch mit seiner Sünde, mit seinem Versagen, mit seinem Verzweifeln am Leben zu jeder Zeit zu Gott gehen kann, zu Jesus gehen kann, das abgeben kann und erwarten kann, dass Gott handelt, dass Gott reagiert, dass Gott vergibt. Und das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir über unseren Lebensweg nachdenken, dass Gott immer auf uns wartet. Er wendet sich nicht von uns ab. Er ruft, gerade durch Jesus, wenn wir sehen, wie Jesus im Hebräerbrief beschrieben wird, als der, der mitleidet, der versteht, für den das nicht was Fremdes ist, wenn wir ihm unser Leid klagen, wenn wir ihm unsere Verzweiflung klagen, wenn wir mit unseren Fragen zu ihm kommen. Dann kann man anhand des Lebens von Manasse einfach nur sagen, vertraue Gottes Gnade, vertraue Gottes Zusagen, vertraue Gott von ganzem Herzen. Das war die erste Person. Wir haben eben noch andere Personen gesehen, die nicht in der Bibel zu finden sind. Und ich möchte euch die Geschichte eines Bildes näher bringen. Der Marc kann das mal ein. Und zwar von diesem Bild. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch die Geschichte dieses Bildes, die ich euch jetzt näher bringen will. Ich bin darauf aufmerksam geworden durch eine Predigt im Internet, wo das kurz berichtet wurde. Aber die Geschichte des Bildes und der Personen, die mit diesem Bild irgendwie in Verbindung stehen, ist einfach ein Zeichen dafür, wie Jesus in das Leben von Menschen hineintritt, wie Jesus wirkt und wie Menschen auf Jesus hören lernen, wie Lebenswege von der Gnade Gottes gekreuzt werden. Domenico Feti ist der Maler dieses Bildes. Ich möchte euch vorstellen, warum er dieses Bild gemalt hat. Marc, zeig mal eben die nächste Folie bitte. Und die alles übersteigende Liebe Christi kennenzulernen. Diejenigen von euch, die am letzten Aufbruchabend dabei waren, wo wir über Bibelverse nachgedacht haben, kennt diesen Vers, da sind wir hängen geblieben an diesem Vers. Und das hat sich bei mir ein Stück weit eingebrannt aus dem Epheserbrief. Was es bedeutet, und das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich mir für euch, dass wir wirklich von Jesus in die Lage versetzt werden, diese Liebe Christi wirklich tief zu begreifen und zu erfassen. Und ich glaube, wenn ich auf mich selber schaue, da bin ich noch lange nicht. Die alles übersteigende Liebe, Christi kennenzulernen. Und das ist das, was diese Personen mit diesem Bild, durch dieses Bild ein Stück weit erlebt haben. Und vielleicht fragt ihr euch, wie ihr die Liebe Christi in eurem Leben erfahrt, spürt, wie ihr sie annehmen könnt, das ist ja auch noch immer eine Frage, kann ich die Liebe Christi wirklich annehmen oder sage ich vielleicht zu mir selber, ich bin gar nicht gut genug, bei mir ist doch noch Sünde im Leben, ich bin nicht perfekt, also fragen. Oder sagst du, ich brauche diese Liebe Christi gar nicht, kann ja auch sein, ich weiß es nicht. Es gibt so viele verschiedene Reaktionen von Menschen, wenn sie mit der Liebe Christi in Verbindung kommen. Und ich möchte uns die Geschichte dieses Bildes und der handelnden Person jetzt vorlesen, anstatt sie frei wiederzugeben. Von dem Maler Domenico Feti wird erzählt, dass er eines Tages von der Stadt Düsseldorf den Auftrag bekam, ein neues Altarbild für die Kirche zu malen. Es sollte die Kreuzigung Jesu darstellen. Doch Domenico tat sich sehr schwer damit, die Szene zu malen. Er kam einfach nicht weiter. Und so ging er eines Tages in den Wald, um auf neue Gedanken zu kommen. Auf einer Lichtung sah er schließlich ein junges Zigeunermädchen tanzen. Dieses Bild fesselte ihn so sehr, dass er schnell einen Zeichenblock hervorholte und anfing, die Szene zu skizzieren. Er sprach sie schließlich an und lud sie in sein Atelier ein, damit er sie fertig malen könne. Das Mädchen hieß Pepita. Als sie nun in sein Atelier kam, fiel ihr Blick auf das Altarbild, an dem er gerade arbeitete. Erschrocken fragte sie den Maler, was das Bild denn bedeuten würde und warum dieser Mann so leiden müsse. Sie löcherte Domenico so lange, bis er ihr schließlich genervt die Geschichte von Jesus erzählte. Als er diese Geschichte beendet hatte, liefen Tränen über das Gesicht von Pepita. Sie fragte ihn, ihr müsst ihn doch sehr lieben, weil er das alles für euch getan hat, Herr, oder? Domenico war von dieser Frage sehr beschämt. Darüber hatte er noch nie nachgedacht. Sie war für ihn einfach nur eine Geschichte, wie jede andere auch gewesen, ohne eine Bedeutung für sein Leben. Er hatte sie so oft gehört, dass sie ihn gar nicht mehr berührte. Aber nun verfolgte ihn diese Frage, nicht wahr? Ihr liebt ihn doch sehr. Diese Frage ließ ihn nicht mehr los und quälte ihn regelrecht. Er fing an, nach einer Antwort zu suchen und stieß so auf eine heimliche Versammlung von Protestanten. Das war zu einer Zeit, als sich die evangelischen Christen noch heimlich treffen mussten, um ihren Glauben auszuleben. Bei einer ihrer Versammlungen kam Domenico zum Glauben an Jesus Christus. Dort fand er schließlich Antworten auf seine Frage und beschloss, ein neues Altarbild zu malen. Dieses Mal wollte er ein Bild der Liebe Jesu zu uns Menschen darstellen. Er wollte nicht mehr das Leiden Jesu, sondern Gottes unerschöpfliche Liebe zu uns zeigen und der Betrachter sollte dadurch zu einer Antwort aufgefordert werden. Unter das Bild, was wir hier in der Mitte sehen, schrieb er die Worte, das tat ich für dich, was tust du für mich. Domenico wollte mit diesem Bild kein Geld verdienen und so schenkte er es seiner Stadt. Die Stadt stellte es in einer Galerie aus und zahlreiche Menschen kamen, um es zu sehen. Domenico stand jeden Tag in der Nähe des Bildes, um die Reaktionen zu beobachten und um davon zu erzählen, was er erlebt hatte. Eines Tages fiel ihm dort ein junges Mädchen auf, das bitterlich weinte. Er ging zu ihr her, hin. Es war Pepita. Traurig fragte sie ihn, wird der Herr wohl auch mich, arme Zigeunerin, lieb haben? Oh gewiss, das hat er längst getan. Und dieses Mal erzählte er ihr nochmals die Geschichte von Jesus, aber dieses Mal völlig anders. Er erzählte von einem Jesus, der sie so sehr liebte, dass er sogar für sie gestorben war. Und siehe, Pepita kam zum Glauben an Jesus Christus. Etwa 100 Jahre später fuhr Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf in die Stadt. Während seine Pferde gefüttert wurden, besuchte der fröhliche und bildungshungrige Graf die Galerie. Lange stand er vor dem Kreuzigungsbild von Domenico Feti und wurde die Frage nicht mehr los. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Die Liebe Christi ergriff ihn so nachhaltig, dass er von da an sein Leben Christus weihte. Von Gott geführt gründete er das Missionswerk der Herrenhuter, das Missionare und Evangelisten in die ganze Welt aussandte. Dadurch kamen Tausende zum Glauben an Jesus Christus. Dieses Bild existiert auch heute noch. Es hängt in München in der alten Pinakothek und gibt immer noch, auch Jahrhunderte später, dieselbe Frage weiter. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Eine beeindruckende Geschichte vom Wirken Jesu durch ein Bild, durch Menschen, die Gottes Liebe erkennen und begreifen, die Epheser 3, Vers 19 und die alles übersteigende Liebe Christi kennenzulernen, mit Inhalt, mit Erleben füllen können. Und deshalb möchte ich uns einfach zum Ende der Predigt mit der letzten Folie die Frage stellen, wo stehe ich, wo stehst du auf deinem Lebensweg? Wo stehst du in deiner Beziehung zu Jesus? Was ist mit dir? Versuche nachzudenken über die Schnittpunkte mit Jesu Liebe in deinem Leben, was Jesus in deinem Leben bewirkt hat, wo er dir begegnet ist, wo du dich dran erinnern kannst, wo du von zehren kannst. Oder siehst du dich vielleicht wie Pepita als einen hoffnungslosen Fall an, der die Frage sich stellt, kann dieser Jesus Christus mich überhaupt lieb haben? Sowas gibt's. Da werden Zweifel gesät durch den Teufel in das Leben von Christen hinein. Da werden Fragen aufgeworfen und man sieht sich vielleicht als einen hoffnungslosen Fall, bei dem Hopfen und Malz verloren sind. Wenn ihr heute Gottes Stimme hört, verschließt euch seinem Reden nicht. Hebräer 4, Vers 7. Gott redet. Gott redet durch so viele Dinge. Er redet sogar durch dieses Bild, durch dieses Kunstwerk zu Menschen. Und wenn du an der Liebe Jesu vielleicht zweifelst, dann halt dir Römer 5, Vers 8 vor Augen. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist unumstößlich, dass Jesus den ersten Schritt gemacht hat, dass Gott den ersten Schritt gemacht hat. Und ich kann uns nur Mut machen, auffordern, immer wieder vor Augen führen, dass wir Gottes Liebe zu uns vertrauen. Vertraue Gottes Liebe zu dir, so wie es dieser Maler getan hat, wie es diese Pepita gemacht hat, wie es viele gemacht haben. Wir können uns daran klammern, wir können darauf bauen, wir können darauf hoffen, egal was um uns herum geschieht. Und dann vielleicht stückweise immer mehr die übersteigende Liebe Christi verstehen, ergründen, erfahren können. Das wünsche ich uns, das wünsche ich jedem Einzelnen, dass ihr das erlebt, dass ihr das erfahrt und dass wir dadurch im Glauben einfach wachsen, fester werden. Ja, und das nach außen hin bezeugen können. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken für dein Handeln, Herr, für dein Reden in meinem Leben, aber auch in dem Leben von jedem Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Das ist auch der Beweis, ja, dass man hier ist, dass man dir in irgendeiner Form schon begegnet ist und dass du deine Spuren hinterlassen hast. So führ uns wirklich in eine Nachfolge, Herr, in eine tiefe Nachfolge, dass wir deine Liebe erkennen und erfahren und begreifen und sie in uns tragen, Herr. Und dass wir das erleben, was ja diese Menschen mit diesem Bild erlebt haben, deiner Liebe zu begegnen, Herr. Rüste du uns zu in unserem Alltag, ja, dir nachzufolgen, die Höhen und Tiefen unseres Lebens mit dir zu teilen, und unsere Hoffnung und unser Vertrauen ganz in dich zu setzen. Denn bei dir gibt es keinen hoffnungslosen Fall. Du gehst jedem nach. Wir sind dir alle wichtig und dafür danke ich dir. So setze uns zum Segen füreinander und für andere, Herr, in unserem Umfeld, dass wir auf dich hinweisen, dass wir von dir ja ausgehend zeigen, du liebst die Welt, Herr, und das ist wichtig. Danke dafür. Amen.